Diese Zeitzeugen, die haben einen großen Wurf hinbekommen. Verfassungen entstehen ja oft in der Phase einer Zäsur, eines Umbruchs. Dann werden sie ein Stück institutionelles Gedächtnis einer politischen Gemeinschaft und das ist das Grundgesetz. Und ich glaube, es ist eine sehr gelungene Verfassung, die in sich auch sehr stimmig und konzeptionell durchdacht war. Deshalb nicht wirklich ein Provisorium.
Willkommen zu Folge 93 von ErstStimme. Seit 75 Jahren regelt das Grundgesetz unser Zusammenleben in Deutschland. Und es garantiert uns Grundrechte wie Meinungs-, Versammlungs- oder Religionsfreiheit. Und damit Rechte, die Menschen in anderen Ländern nicht haben oder nicht frei ausüben dürfen. Den 75. Geburtstag des Grundgesetzes nehmen wir bei ErstStimme zum Anlass, über seine Verdienste und Errungenschaften zu sprechen, aber auch darüber, wie wir unsere Verfassung in diesen Zeiten schützen können. Darüber spricht die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach mit Udo Di Fabio.
Hier ist ErstStimme, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung, Folge 93, und heute geht es um das Grundgesetz. Genauer gesagt darum, dass das Grundgesetz 75 Jahre alt wird. Mein Name ist Julia Reuschenbach. Ich bin Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Und mir gegenüber sitzt der Gast, zu dem ich heute eingeladen wurde, mit ihm zu sprechen, nämlich Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio. Und bevor ich Sie, lieber Herr Di Fabio, herzlich willkommen heiße, gebe ich den Hörerinnen und Hörern ganz kurz ein bisschen was mit aus Ihrem sehr umfangreichen Lebenslauf, damit alle, die dabei sind hier im Podcast, ein bisschen genauer was wissen über das, was Sie so gemacht haben. Udo Di Fabio ist Jurist, seit 2003 Professor für öffentliches Recht an der Universität Bonn, war während dieser Zeit von 1999 bis 2011 Richter im Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts, eine Zeit, in die unter anderem zwei sehr wichtige, wegweisende Urteile fielen, nämlich das zum Lissabon-Vertrag und das zu den sogenannten Griechenland-Hilfen zum Euro-Rettungsschirm. Daneben ist er Autor zahlreicher Bücher, hat unter anderem von einer großen Zahl derer, die es gibt, geschrieben, das Buch Die Kultur der Freiheit, erschienen 2005, ein Buch über die Weimarer Verfassung, Aufbruch und Scheitern im Jahr 2018 und ein Buch mit dem Titel Corona-Bilanz, Lehrstunde der Demokratie im Jahr 2021. Und wir sitzen heute in einem Haus in wunderbarer Lage in Bonn, am Rheinufer gelegen, im Gebäude des Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen, dessen Gründungsdirektor Sie, jetzt könnte man sagen, auch noch sind. Herr Di Fabio, herzlich willkommen.
Ich freue mich.
Das ist gut. Das ist mit Sicherheit eine gute Grundlage, um ins Gespräch zu kommen über dieses Grundgesetz. Ich habe mich gefragt im Vorfeld, wie fängt man ein Gespräch an über dieses Grundgesetz und wie weit muss man zurück, und hatte die Befürchtung, wir laufen Gefahr, dann gleich in so eine Geschichtsstunde abzugleiten. Und deshalb ist meine erste Frage eine ganz andere. Ich war heute schon in Köln und dachte an den Kölner Zoo und daran, dass man im Zoo ja Patenschaften übernehmen kann für Tiere. Dann habe ich mich gefragt, und sie schmunzelt schon, wenn Sie eine Patenschaft für ein Grundrecht übernehmen dürften, welches wäre das und warum?
Mit Verlaub, die Frage ist mir schon öfter gestellt worden.
Mist.
Lässt mich immer wieder ins Stottern kommen. Weil ich finde, das Grundgesetz, dessen 75. Geburtstag wir dieses Jahr feiern, ist ein insgesamt so gelungener Wurf, dass ich allenfalls einige Vorschriften als besonders gelungen oder in einer Komposition zusammengehörig anschauen kann. Das fängt mit dem ersten Satz der Präambel an, den ich sehr stark finde. Das fängt natürlich an mit dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, die ganz strategisch an den Anfang als Artikel 1 gewählt wurde. Das ist aber auch das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, für das ich auch gerne eine Patenschaft übernehmen würde. Das ist aber auch im staatsorganisationsrechtlichen Teil so ein wunderbarer, wie in Stein gemeißelter Satz, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus.
Vielleicht helfen Sie den Hörerinnen und Hörern, die keine Juristinnen und Juristen sind, ganz kurz, indem Sie uns erklären, was heißt denn Staatsorganisationsteil?
Das Grundgesetz hat eine ganz bedeutsame Reihung vorgenommen, die untypisch war im Vergleich zu vorangegangenen Verfassungen. Die Verfassung der Weimarer Republik von 1919 hat an den Anfang die mit Artikel 1 zunächst einmal gesagt, dass Deutschland eine demokratische Republik ist. Klar, man hatte die Monarchen gestürzt und dann musste das erstmal an den Anfang gestellt werden. Das ist aber eine staatsorganisationsrechtliche Norm, dass Deutschland ein Föderalstaat ist. Das ist Staatsorganisationsrecht. Wie entsteht eine Bundesregierung? Wie wird das Parlament gewählt? Das sind staatsorganisationsrechtliche Normen und Verfassungen können mit guten Gründen das an den Anfang stellen. Aber das Grundgesetz hat anders optiert. Da wurden die Grundrechte, die Freiheitsrechte, die Gleichheitsansprüche der Menschen an den Anfang gestellt. Und das hat man sich sehr genau überlegt. Denn dahinter steht ein Menschen- und ein Staatsbild, das auch mit Traditionen brechen sollte, die in der deutschen Geschichte manchmal den Staat als wichtiger haben wirken lassen als den einzelnen Menschen. Das Grundgesetz ist für die Menschen da, der Staat ist für die Menschen da und deshalb steht die grundrechtliche Werteordnung als eine Entfaltungsordnung für den Einzelnen am Anfang. Und das ist etwas Bemerkenswertes, aber das nimmt den Normen für die Staatsorganisation nichts von ihrer Bedeutung und ihrem Gewicht.
Würden Sie sagen, das, was Sie gerade beschrieben haben, ist das die zentrale Neuerung, die 1949, als man dieses Grundgesetz im Parlamentarischen Rat hier in Bonn erarbeitet hat, eingeführt wurde? Ist das sozusagen die Zäsur zu vorherigen Verfassungen? Oder würden Sie sagen, es gab noch mehr? Was war anders damals?
Das ist eine der Zäsuren, dass man mit einem neuen Menschen- und Staatsbild aufmacht, wenn man das so sagen darf. Das Grundgesetz hat sich aber nicht nur als Zäsur verstanden, sondern hat auch eine demokratische Traditionslinie wieder aufgenommen und fortgesetzt. Das muss man schon sagen, dass Deutschland ein Föderalstaat ist. Das war nicht nur von den alliierten Besatzungsmächten so gewünscht, sondern das entsprach auch einer deutschen tiefen Tradition, der Rechtsstaat und die parlamentarische Demokratie. Das war Kontinuität. Die Voranstellung der Grundrechte, die Positionierung der Würde des Menschen, das war ein Zeichen, eine der Veränderungen. Eine andere Veränderung war die Konstituierung eines offenen und integrationsbereiten Staates. Also die Öffnung nach außen, könnte man sagen. Dass das Grundgesetz eine offene Gesellschaft im Innern wollte, versteht sich. Aber nach außen sollte Deutschland seine Souveränität, wenn es sie denn wieder gewönne, 1949 stand Deutschland noch unter Besatzungsherrschaft, sollte seine Souveränität nicht mehr im alten machtstaatlichen Spiel der europäischen Mächte ausüben, sondern zusammen mit anderen die Einheit Europas befördern und international für den Weltfrieden dienen. Die Vereinten Nationen waren ja schon vorhanden, da wollte man hin. Das ist eine Innovation, so deutlich auf eine Öffnung des Staates hinzuwirken. Und schließlich gibt es noch im Organisationsteil des Staates eine Veränderung. Es wird nämlich mit der unklaren politischen Spitze aufgeräumt, die es in den Vorgängerverfassungen immer gab. Wir hatten zunächst einen Kaiser und den Reichstag und dann hatten wir einen Reichspräsidenten und den Reichstag. Der Reichstag war jeweils demokratisch gewählt, aber er konnte nicht die Regierungsspitze alleine bilden. Er konnte sie nur kontrollieren, er konnte die Gesetze machen. Und wer aber Reichskanzler wurde und damit die Richtlinien der Politik bestimmt, das hat Kaiser oder Reichspräsident entschieden. Damit hat das Grundgesetz gebrochen. Das ist eine echte Zäsur im staatsorganisationsrechtlichen Teil. Die Bundesregierung entsteht aus dem Bundestag und sonst nirgendwoher. Und der Bundestag muss auch dieser Regierung ununterbrochenes Vertrauen geben, sonst muss der Bundestag einen anderen Kanzler, eine andere Kanzlerin wählen. Das ist eine sehr gelungene Zäsur gewesen im staatsorganisationsrechtlichen Teil.
Also Sie würden sagen, das hat sich bewährt, jetzt so 75 Jahre später.
Wenn man bedenkt, dass die Weimarer Reichsverfassung 13 Jahre nur erlebt hat, dann muss man die Frage eigentlich schon inhärent bejahen. 75 Jahre, das Grundgesetz ist noch da, die Demokratie ist noch da. Also kann die Verfassung wohl nicht so schlecht gewesen sein. Wir wissen natürlich, keine Verfassung kann Freiheit und Demokratie für sich genommen sichern. Sie kann es erschweren oder erleichtern, in Freiheit und unter demokratischen Bedingungen zu leben. Aber den Rest müssen wir schon machen. Und vieles spricht dafür, dass das Grundgesetz gerade jetzt in seinem zu seinem 75. Geburtstag so stark in den öffentlichen Fokus rückt, weil man es als gefährdet ansieht oder weil man sich, weil die Demokratie vielleicht gefährdet sein könnte, an dieses Grundgesetz klammert, weil es so erfolgreich war.
Bevor wir über das Grundgesetz heute sprechen, würde ich gerne noch mal im Damals bleiben. Ich habe in einem Text von Ihnen gelesen, da haben Sie geschrieben, naja, also eigentlich sei das ja damals provisorisch gedacht gewesen. Sie haben gerade schon so die Gemengelage angerissen, weltpolitisch, die junge Bundesrepublik mit sozusagen dem Grundgesetz erst konstitutiv aufgebaut und schreiben aber, dass es doch dafür, dass es eigentlich provisorisch sein sollte, ganz schön gut gelungen ist. Ich spitze es mal ein bisschen zu. Man könnte auch den Eindruck haben, es war kein Versehen, dass es so durchdacht war, wie es dann auf dem Papier gelandet ist.
Es war ja nur deshalb ein Provisorium, weil man der Chance auf nationalen Einheit nichts entgegensetzen wollte, weil man diese Chancen nicht nehmen wollte. Also man musste das Grundgesetz als Provisorium ausflaggen und man hat ja von vornherein, schon seit 1949, die Beitrittsklausel eingefügt, auf der dann später 1990 dann auch die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Dann nämlich, dass andere noch unfreie Teile des deutschen Volkes diesem Grundgesetz, dieser Bundesrepublik Deutschland beitreten könnten. Und dann erstreckt sich die Geltung des Grundgesetzes auch auf sie. Das heißt, dieser Weg, dass das vielleicht gar kein Provisorium ist, das hat man mitgedacht. Das ist natürlich für jeden, für jede Wissenschaftlerin, für jeden Wissenschaftler reizvoll. Es ist ja ein Provisorium mit Ewigkeitsgarantie. Denn zunächst wurde in der alten Präambel das Provisorische hervorgehoben, um kein Signal der endgültigen Spaltung Deutschlands zu geben. Gleichzeitig wurde mit dem Artikel 79.3, der ja auch in der Ursprungsfassung schon war, dem verfassungsändernden Gesetzgeber untersagt, bestimmte Teile der Verfassung abzuändern. Das nennen wir die Ewigkeitsklausel, also Demokratie, Rechtsstaat, die Würde des Menschen. Das darf in den Grundsätzen nicht verletzt werden, auch nicht mit einer 100% Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. Und das ist eben der ambivalente Charakter des Grundgesetzes gewesen. Das Grundgesetz war von den Müttern und Vätern dieser Verfassung im Parlamentarischen Rat schon als Vollverfassung gedacht. Aber sie wollten, wie gesagt, der Einheit nicht im Wege stehen. Und notfalls hätten sie die Verfassung sogar preisgegeben. Aber ich glaube nicht, dass sie die Freiheit, die in dieser Verfassung enthalten ist, als Prinzip aufgegeben hätten. Sie hatten ja erlebt, das waren ja alles Zeitzeugen, die den Untergang der Weimarer Verfassung erlebt haben. Und deshalb, und sie haben gesehen, was eine totalitäre Entgleisung, was der Zivilisationsabbruch des Nationalsozialismus bedeutet hat, welche Folgen, was das angerichtet hat, das hatten sie alles vor Augen. Saßen ja zum Teil noch in den Trümmern des Landes hier. Es war gar nicht so einfach, einen Raum zu finden, an dem man tagen konnte, einen unzerstörten Raum zu finden. Und diese Zeitzeugen, die haben einen großen Wurf hinbekommen. Verfassungen entstehen ja oft in der Phase einer Zäsur, eines Umbruchs. Und dann werden sie ein Stück institutionelles Gedächtnis einer politischen Gemeinschaft. Und das ist das Grundgesetz. Und ich glaube, es ist eine sehr gelungene Verfassung, die in sich auch sehr stimmig und konzeptionell durchdacht war. Deshalb nicht wirklich ein Provisorium.
bin ich keine Juristin, aber ich musste eben aufhorchen, als Sie über die Weimarer Verfassung gesprochen haben und gesagt haben, die galt ja nur 13 Jahre und in Relation zu diesen 75 könnte man doch schon schnell sagen, naja, das hat offensichtlich gut geklappt. Aber jetzt ist es doch auch so, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass das Grundgesetz für seine inzwischen immerhin, aber auch nur 75 Jahre, wenn man es mal mit Verfassungen in der Welt über uns hinaus vergleicht, doch auch schon relativ häufig geändert wurde. Und dass da durchaus in diesen 75 Jahren, man könnte es salopp sagen, auch ein bisschen was los war. Wenn Sie jetzt so zurückschauen auf diese Zeit, was würden Sie sagen, was waren so, man könnte sagen Wegmarken, man könnte vielleicht auch sagen Bewährungsproben?
Also die eigentlichen Bewährungsproben des Grundgesetzes lagen in der Rechtsanwendung. Die eigentlichen Wendemarken hat das Bundesverfassungsgericht gesetzt, würde ich jetzt mal als pointierte These in den Raum stellen.
Auch in Ihrer Zeit, da frage ich gleich nach.
Also und nicht der verfassungsändernde Gesetzgeber. Das ist, finde ich, eine bemerkenswerte These, über die es sich lohnt nachzudenken. Ich habe sie jetzt bewusst etwas provokant formuliert. Wir haben über 60 Änderungen des Grundgesetzes durch den verfassungsändernden Gesetzgeber und einiges davon, wie Änderung der Finanzverfassung, denken wir an die Verschärfung der Schuldenbremse, die gerade aktuell eine besondere Rolle spielt, denken wir etwa an die Föderalismusreform der Nullerjahre, die Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern neu verteilt haben. Denken wir an die Einfügung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen in Artikel 20a des Grundgesetzes. Das sind durchaus alles auch bemerkenswerte Änderungen gewesen. Aber sie sind kein Vergleich zu dem, was das Bundesverfassungsgericht etwa mit der Lüth-Entscheidung an Innovation in das deutsche Rechtssystem gebracht hat, in dem verdeutlicht wurde, dass jedes Zivilgericht, jedes Strafgericht an Grundrechte gebunden ist und die grundrechtliche Werteordnung sozusagen da, wo unbestimmte Rechtsbegriffe sind, als Ausfüllungsorientierung mit berücksichtigen muss. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Sie hatten gerade so in diese Richtung gefragt, etwa zur europäischen Integration, sind häufig kritisiert worden. Ich glaube aber, sie werden heute verstärkt auch als weitsichtige Fortentwicklung der Verfassung angesehen, die den europäischen Integrationsprozess ein Stück weit balancieren. Denn die europäische Integration ist nun mal vom politischen Willen, von ihrer politischen Gestalt her, ambivalent, uneindeutig, könnte man sagen. Zwischen europäischem Bundesstaat und einem lockeren Staatenbund hat sich so etwas wie ein Verbund herausgebildet. Dieser Begriff Verbund ist vom Bundesverfassungsgericht geprägt worden, Staatenverbund. Das, was heute im neuen Artikel 23 über Verfassungsänderung steht, ist direkt aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entnommen, wenn man an den Artikel 23 Absatz 1 denkt. Das ist zum Teil ein Nachvollzug des Textes an die Verfassungsrechtsprechung. Das heißt, die Impulse, wir brauchen gar keine Änderung des Grundgesetzes, sondern wir können auch eigentlich voller Vertrauen sein, dass das Bundesverfassungsgericht die Verfassung in ihrer grundlegenden Identität bewahrt, aber immer wieder auch neu in die Zeit stellt.
Das ist mir natürlich jetzt, und das wird Sie nicht überraschen, ein bisschen zu sozusagen Karlsruhe euphorisch. Also wenn man so auf die Demokratie und ihre Konstitution schaut und auf die Rolle des erwähnten verfassungsgebenden Gesetzgebers, dann würde man doch vielleicht mal zurückfragen können, aus einer demokratietheoretischen Perspektive, wie gut ist es denn, wenn Innovation, denken wir mal an das jüngst getroffene Urteil zum Klimaschutz, zu jüngeren Generationen, nachkommenden Generationen, wenn die Innovation aus der Rechtsprechung kommt und eben nicht vom Gesetzgeber?
Ja, es ist natürlich gut, dass Sie meine Karlsruher Euphorie etwas bremsen, weil gute Juristen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie abwägen können und dass sie die andere Seite wahrnehmen können.
Ich hörte auch, dass Sie sogar auch in Sozialwissenschaften promoviert haben. Also die Erwartungshaltung ist auf jeden Fall da.
Ja, also man muss abwägen und man darf nicht so einseitig, wie wir das oft im öffentlichen Diskurs erleben, unterwegs sein. Karlsruhe ist wichtig um die Verfassung in die Zeit zu stellen. Das ist die eine Seite. Aber Karlsruhe ist nicht dazu da, die großen politischen Probleme der Zeit zu lösen. Das muss man, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber im gewaltenteiligen System eine Selbstverständlichkeit. Aber man muss es trotzdem so betonen, weil es eine, ich würde sagen, nationalkulturelle Sehnsucht nach einer Gemeinwohlinstanz über den Parteien gibt. Und das kann man in der deutschen Geschichte, egal wer die Akteure sind, immer wieder spüren oder nachverfolgen. Der Kaiser, der keine Parteien mehr kannte, nur noch Deutsche, zu Beginn des Ersten Weltkrieges, er konnte sich vor Jubel zunächst einmal nicht retten. Und der Reichspräsident Hindenburg hat versucht, damit zu spielen, dass die heimliche Sehnsucht, das hatte schon in seiner Antrittsrede 1925 vor dem Reichstag so formuliert, dass die eigentliche Sehnsucht der Deutschen etwas ist, was über den Streit der Parteien mit ihren Egoismen, da muss doch eine Instanz sein. Und dann hat man den Deutschen das weggenommen. Kein Kaiser, kein Reichspräsident. Aber dafür haben sie das Bundesverfassungsgericht bekommen. Und da richtet sich jetzt ein Stück weit die Sehnsucht hin, dass die Richter doch, unabhängig wie sie sind, unüberparteilich, dass die das Gemeinwohl entdecken und vielleicht sogar im Befehlsmodus imperativ dem Parlament vorgeben. Wie sollen wir denn sonst zu geeigneten Klimaschutzmaßnahmen kommen? Wie soll man denn sonst den Bundestag dazu bringen, anständig mit dem Geld umzugehen und nicht unbegrenzt Schulden zu machen? Das ist auch eine Erwartung, die, wo man als Demokrat ein bisschen kalte Füße bekommen kann. Das Gericht muss darauf reagieren und reagiert regelmäßig auch darauf, indem es manchmal Impulse gibt, aber dann zur Enttäuschung des Publikums, das ein Judicial Activism will, also ein politisch aktives Gericht will, dann aber ganz schnell wieder zurückrudert, weil das Gericht sonst die gewaltenteilige Balance stört. Das Gericht kann ja keinen Bundeshaushalt verabschieden. Die Entscheidung, nehmen wir mehr Geld für die Verteidigung, für den Klimaschutz oder für Sozialausgaben in die Hand, kann nur politisch getroffen werden. Da kann ich nicht mit Vorrang ansprechen und sagen, Klimaschutz ist wichtiger als soziale Gerechtigkeit oder militärische Verteidigung. Eine solche Entscheidung kann das Gericht nicht treffen und sie ist auch im Grundgesetz nicht angelegt. Hier müssen wir auf den demokratischen Prozess vertrauen, das heißt die Gestaltungsfreiheit des Parlaments. Und deshalb schwankt ein gutes Verfassungsgericht zwischen der Skylla eines Judicial Activism, eines politischen Aktivismus, und einer sehr weiten Zurückhaltung eines Judicial Self-Restraint. Man muss die Balance auch hier wahren. Und deshalb ist Ihre Frage wichtig. Ein Gericht darf nicht zum politischen Akteur werden. Und in einer Zeit, wo wir ein Stück weit das eigentliche Wesen der Politik, nämlich konzeptionell gesamthafte Entscheidungen zu treffen, das Gemeinwohl im politischen Raum auszuhandeln und zu definieren, ein Stück weit das verloren haben, weil die Welt halt so gut lief, dass wir uns immer mit Einzelthemen beschäftigen konnten und den Gesamtzusammenhang nicht immer eingeblendet haben. Gerade weil wir in einer solchen Zeit sind, dürfen wir nicht sehnsüchtig nach Karlsruhe oder nach Luxemburg schielen oder nach Straßburg, wo der Europäische Menschenrechtsgerichtshof residiert. Da werden die politischen Entscheidungen nicht getroffen und sie dürfen da auch nicht getroffen werden.
Also ich glaube, das Plädoyer ist klar, auch klar für die Adressaten oder um wen es geht, wer sich das sozusagen zu Herzen nehmen sollte. Und über die Politik haben Sie gesagt, es hätte in den letzten Jahren zunehmend, ich zitiere mal sinngemäß, die Bereitschaft gegeben, die Grundrechte für die große Sache in Dienst zu nehmen. Und das knüpft ja so ein bisschen an, vielleicht an, also einerseits diesem vielleicht Bequemlichkeitsmoment von, dann gehen wir halt nach Karlsruhe oder dann soll es halt Karlsruhe entscheiden. Und auf der anderen Seite bei der Frage dann nach einem umsichtigen Umgang mit diesen Grundrechten, die, Sie haben es ja eben selbst erwähnt, aus gutem Grund ganz zu Anfangs stehen in diesem Text. Was ist die Sorge, die Sie da in den letzten Jahren wahrgenommen haben und reicht die weil das lese ich so ein bisschen raus, reicht die über Corona hinaus?
Ja, bei während der Corona-Pandemie ist etwas sinnfällig geworden, für jedenfalls für manche Beobachter, nämlich, dass in der Stunde der Not die Grundrechte auch mal zurückstehen müssen. Sie wurden ja nicht außer Kraft gesetzt, wie manche Journalistinnen geschrieben haben. Aber sie wurden doch so beschränkt, dass man fast den Eindruck hätte gewinnen können, dass sie außer Kraft gesetzt worden sind. Und da konnte einen schon das Gefühl beschleichen, ist das vielleicht ein Muster für andere Maßnahmen. Mir hat mal in der Diskussion ein Klima bewegter Mitstreiter gesagt, glaubst du wirklich, dass wir die Klimaerwärmung mit den Mitteln der Demokratie schaffen? Brauchen wir nicht chinesische Methoden dafür? Damit hat er bei mir eine Welle der Empörung ausgelöst, weil man eins sehen muss, das Grundgesetz kennt nur dann eine letzte Grenze, ein Widerstandsrecht, wenn die freiheitliche Demokratie abgeschafft wird. Sie kennt ein Widerstandsrecht für keine sonstige Notmaßnahme, für keinen sonstigen Notstand. Und wenn mir einer also die Demokratie abschaffen will, um ein politisches Ziel zu erreichen, dann steht er auf der falschen Seite der Barrikade. Und man muss aber dafür werben, denn ich kann das verstehen. Als junger Mensch habe ich auch für bestimmte Themen gebrannt und es ging mir alles viel zu langsam. Und dieser parlamentarische Prozess, wie lange dauert so etwas? Und kommt es nicht zu spät? Und hier müssen wir alle uns selbst bremsen und zivilisieren. Es geht nur über die parlamentarischen Verfahren. Es geht nur über Gesetze und über den Weg des Rechtsstaates mit all seinen, Hindernissen, mit seinen Langatmigkeiten zum Teil. Einen anderen Weg gibt es nicht. Politische Herrschaft soll durch das Gesetz rationalisiert werden, aber auch für den Menschen erreichbar gemacht werden. Und da kommt eben die strategische Entscheidung des Grundgesetzes, dass der Staat für die Menschen da ist und nicht umgekehrt, zum Ausdruck. Seien wir ehrlich, wir sind alle inzwischen im Zweifel, ob das Plädoyer an Privatautonomie, an Wissen und Gewissen im Einzelnen, ob das wirklich ausreicht, um die großen Menschheitsprobleme zu lösen. Wenn wir darauf warten, dass die Menschen endlich keine Kreuzfahrten mehr machen und weniger fliegen und weniger ihr Automobil benutzen und überhaupt weniger konsumieren, damit die CO2-Bilanz günstiger wird. Ja, wenn man darauf wartet, dann wird man als Träumer bezeichnet. Und so wächst allmählich die Bereitschaft, dass der Staat doch wieder mehr dirigiert und doch wieder mehr anordnet und auch unsere Lebensverhältnisse, vielleicht sogar unsere Moral steuert und in den Grundlinien bestimmt. Und dann entstehen solche Vorstellungen nicht mehr einer sozialen Marktwirtschaft, sondern einer gelenkten Marktwirtschaft, also Dirigismus, wie die Ökonomen sagen. Und dann müssen wir uns fragen, ob wir die Werteordnung des Grundgesetzes nicht vor den Herausforderungen der Zeit Stück für Stück verschieben. Und da müssen wir aufpassen. Und die Corona-Pandemie war insofern ein ganz eklatantes, ein offenbares Warnzeichen. Ich finde, dass der Staat sich richtig verhalten hat in der Corona-Pandemie. Wir haben wenig Wissen gehabt und wir mussten mit großen Risiken rechnen. Und was wir im Nachhinein wissen, das ist nicht der Maßstab für die Rechtmäßigkeitsbeurteilung der Maßnahmen, die unter der relativen Unwissenheit, also in der Ungewissheit, gefasst worden sind. Also ich glaube nicht, dass der Rechtsstaat versagt hat in der Corona-Pandemie, aber er hat auch ja eine Tendenz gezeigt, die noch viel mehr Beschränkungen wollte, als sie Bundes- und Landesregierungen ohnehin schon verhängt haben. Null Covid war so eine der Ideen, die so sehr stark am chinesischen Modell lag. Jetzt nicht am chinesischen Demokratiemodell, sondern an der politischen Entscheidung lag. Und da bin ich auch sehr unruhig geworden, ob da nicht also hier die Grundrechte tatsächlich dann am Ende des Tages nicht wirklich, nicht normativ, aber faktisch außer Kraft gesetzt würden, wenn man so etwas macht. Also als Gesellschaft müssen wir offen bleiben und wir müssen auch immer mit denen diskutieren, die gegen bestimmte Maßnahmen sind oder eine andere Rangfolge haben der Prioritäten. Ob jetzt Klimaschutz heute wichtiger ist als Verteidigung oder ob beides wichtiger ist als die Sicherung der Wohlstandsgrundlagen unserer Gesellschaft oder der sozialen Sicherungssysteme, das sind Fragen, über die müssen wir politisch streiten.
Jetzt reden wir aber ja nicht nur über die Frage, wo womöglich sozusagen Grundrechte politisch angefasst wurden, sondern wir reden 75 Jahre nach Entstehung des Grundgesetzes auch darüber, dass wir Teile der Gesellschaft sehen, die dieses Widerstandsrecht, das Sie gerade eben erwähnt haben, wenn also jemand der politischen Sache wegen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sich positioniert, ich sag mal, zumindest ein bisschen damit liebäugeln oder wo wir nicht ausschließen können, dass es Teile gibt, die das verfolgen. Wie schützt das Grundgesetz unsere Demokratie?
Das Grundgesetz wird ja auch als wehrhafte Verfassung bezeichnet oder hat sich selbst so tituliert. Es ist zwar nicht so, dass die Weimarer Verfassung keine wehrhafte Verfassung war. Es hängt manchmal von den agierenden Personen ab, was sie mit einer verfassungsrechtlichen Ermächtigung tun. Und dann ist es schon ein Unterschied, ob der Reichspräsident Friedrich Ebert oder Paul von Hindenburg heißt. Der eine wollte die Demokratie, der andere wollte sie eher nicht. Und wie die dann die Verfassung anwenden, ist klar, sehr unterschiedlich. Aber die Weimarer Verfassung war wehrhaft mit dem Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten. Das Grundgesetz ist auch wehrhaft, aber in einem sehr stark reglementierten rechtsstaatlichen Verfahren, wenn wir an das Parteienverbot in Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes denken oder sogar an die Aberkennung der Grundrechte, viermal beantragt und viermal gescheitert in Artikel 18 des Grundgesetzes.
Aktuell wieder ein Thema, unter anderem eine frühere Kollegin von ihm, Frau Lübbe-Wolf, hat das meines Wissens so ein bisschen in die Debatte auch eingebracht. Da geht es um die Frage, wie man mit Björn Höcke, also mit Rechtsextremisten.
Ja, man könnte Björn Höcke das Grundrecht der Meinungsfreiheit möglicherweise aberkennen, nur dürfte er dann trotzdem seine Meinung äußern. Er könnte sich aber gegen Beschränkungen seiner Meinung jedenfalls nicht unter Berufung auf ein aberkanntes Grundrecht berufen. Ich glaube, dass sind, wenn man den internationalen Vergleich hat, jetzt nicht die Wege, eine lebendige Demokratie zu schützen. Ich habe ohnehin das Gefühl, dass wir Deutschen uns vielleicht ein Stück weit zu sehr auf das Grundgesetz, auf seine Durchdachtheit und Stabilität verlassen haben, dass wir ohnehin dazu neigen, politische Fragen in Rechtsfragen umzuformatieren. Die Deutschen haben ja sowas wie den Rechtsstaat, also schon vor der Demokratie gehabt. Im Zweifel ist uns das noch wichtiger.
Das ist die Juristen ja durchaus erstmal ein bisschen freuen.
Ja, das Grundgesetz sieht ja auch keine Rangfolge vor, sondern sieht sie als siamesische Zwillinge. Es kann Demokratie nur mit dem Rechtsstaat geben und es kann den Rechtsstaat nur mit der Demokratie geben. Also insofern darf man die nicht gegeneinander positionieren, aber diese Tendenz der Deutschen, sagen wir mal, politische Fragen zu Rechtsfragen, als Rechtsfragen zu thematisieren, die ist schon nicht zu übersehen. Andere in Frankreich oder im Vereinigten Königreich oder in den USA, die wollen dann politische Probleme lösen und wir haben manchmal gar nichts dagegen, wenn das dann zu einem Rechtsproblem wird, am besten in Karlsruhe gelöst. Und schon haben wir wieder diese Verschiebung in eine überparteiliche Instanz. Ich halte davon nicht so viel. Also wir sollten die Demokratie lebendig halten. Und die Entscheidungen müssen im Bundestag und in den Landtagen, im Europaparlament getroffen werden. Und nicht so sehr in Gerichten. Und deshalb muss man einer Partei wie der AfD an der Wahlurne die Kraft entziehen, am liebsten, wenn sie sich weiter radikalisiert, wenn sie extremistischer wird und wenn sie offen verfassungsfeindlich wird, dann wird man womöglich doch das scharfe Schwert des Parteienverbots ziehen müssen. Bei der Gelegenheit muss man allerdings eins, glaube ich, im Auge behalten. Wir sind heute nicht mehr in der Gesellschaft der 50er Jahre, als das Bundesverfassungsgericht zwei Parteien eigentlich recht erfolgreich verboten hat. Die Sozialistische Reichspartei und die KPD. Also nach links und rechts das Schwert hat gezückt. Aber damals konnte man Nachfolgeorganisationen sofort identifizieren und als mit erfasst vom Verbot sehen. Heute sind wir in einer volatilen Gesellschaft. Wer weiß denn eigentlich, was geschieht, wenn die AfD verboten ist, was an ihre Stelle tritt? Niemand weiß das. Eine volatile Gesellschaft heißt, da kann eine Person, ein paar Personen, eine Handvoll Personen auftreten und eine gänzlich neue Partei gründen, die vielleicht dieselbe Substanz wie die AfD hat, aber einen völlig anderen Charakter. Und das ist dann keine Nachfolgeorganisation mehr. Und dann kann man sich wieder überlegen, ob man ein Parteiverbot anstrengt, aber da braucht man erstmal die Faktenlage, da braucht man die empirische Basis für. Ich glaube, wir unterschätzen das Problem. In einer volatilen Gesellschaft muss man mit solchen Ausschlägen in den Rändern, mit stärkeren Ausschlägen in den Rändern rechnen. Und wir müssen uns vielmehr die Frage stellen, wie kommt es zu diesen Ausschlägen? Was muss geschehen, damit die Republik wieder in der Mitte stabiler wird, damit man mit den Rändern leben kann?
Ich bin sehr verlockt, jetzt genau diese Fragen mit Ihnen zu besprechen, aber der Blick auf die Uhr lässt mich befürchten, dass wir dann heute auf jeden Fall noch länger zusammensitzen würden. Aber ich bleibe doch an einer Stelle nochmal. Wenn man das ernst nimmt, was Sie gerade gesagt haben, dann müsste man ja folgerichtig, und einige tun das in der öffentlichen Debatte ja auch bereits, fragen, müssen wir dann womöglich das Grundgesetz oder vielmehr vor allem die Gerichte, Karlsruhe angefangen, aber nicht nur das Bundesverfassungsgericht, ich sag's mal, wetterfest machen gegen diese Extreme? Weil wenn wir es ernst nehmen, wie Sie es gerade gesagt haben, und wenn Handelnde der AfD, aber man kann auch an andere Extreme denken, in politische Verantwortung kämen, dann wären sie ja unter Umständen in der Lage, genau das anzufassen, was wir jetzt in der letzten halben Stunde besprochen haben.
Ja, sie müssten schon eine Mehrheit in Bund und Ländern haben, um, sagen wir mal, tatsächlich Hand an die Verfassung zu legen. Streng genommen brauchen sie ja, wie wir zu Beginn gesagt haben, eine Zweidrittelmehrheit. Das ist ja nicht abzusehen. Da sollte man jetzt auch nicht zu Hysterie neigen. Was aber möglich ist, dass sie in einzelnen Bundesländern in Regierungsbeteiligung kommen, vielleicht sogar einen Ministerpräsidenten stellen. Das kann man nicht ausschließen nach Wahlprognosen, die mitunter angestellt werden. Aber von einem einzelnen Bundesland aus die Verfassung umzustülpen, geht auch nicht. Auch ein Land muss den Homogenitätsanforderungen des Artikel 28 genügen, muss also demokratisch und rechtsstaatlich bleiben. Sonst kommen einem Instrumente in den Sinn, die wir manchmal schon vergessen haben in der Normalität einer gefestigten Republik. Sonst gibt es auch sowas wie Bundeszwang. Es gibt auch die Eingriffsmöglichkeit des Bundes. Und dass die AfD jetzt in Bund und Ländern zugleich die Regierung stellt, das sehe ich nicht. Was das Bundesverfassungsgericht angeht, hat man in Polen gesehen, dass eine Regierung, die die Mehrheit errungen hatte, die als einzige Partei die Mehrheit errungen hatte, dass die anfing, über ihre gesetzgeberische parlamentarische Mehrheit, ich würde mal sagen manipulativ, die Geschwindigkeit der Richterbesetzung am Verfassungsgericht zu erhöhen, indem man plötzlich neue Altersgrenzen oder Laufzeiten, Amtszeiten für die Richter vorsieht. Da ist der Vorschlag, dass bei uns von einem einfachen Gesetz in die Verfassung zu schreiben, ein richtiger Vorschlag. Für einen nicht richtigen Vorschlag halte ich, also für einen nicht, ich finde, also nicht zielführenden Vorschlag, halte ich den Vorschlag, das Zweidrittelerfordernis der Richterwahl, das zurzeit nur in einem einfachen Gesetz steht, in die Verfassung zu schreiben. Denn wenn es so sein sollte, dass populistische oder gar extremistische Parteien im Bundestag ein Drittel der Mandate haben, dann haben sie ja nicht nur eine Sperrminorität gegenüber Verfassungsänderungen, sondern hätten dann auch eine Sperrminorität für die komplette Besetzung des Bundesverfassungsgerichts. Und dann müsste man ihnen Konzessionen machen, die man, wenn man die Richterinnen und Richter mit einfacher Mehrheit wählt, noch lange nicht machen müsste. Die müsste man ihnen erst machen, wenn man überhaupt keine Regierung mehr ohne ihre Beteiligung bilden könnte. Also das halte ich eher für ein Eigentor, wenn man das jetzt in die Verfassung schreibt. Alles andere, die Altersgrenze für Richter, die zwölfjährige Amtszeit der Richter mit dem Ausschluss der Wiederwahlmöglichkeit, das kann man unbeschadet in die Verfassung schreiben. Das wäre eine Vorsorgemaßnahme für morgen.
Ich würde zum Abschluss unseres Gesprächs Ihnen ein bisschen widersprechen wollen. Sie haben nämlich auch in einem Text geschrieben, momentan hätten die liberalen Botschaften der Grundrechte und das Ansehen der repräsentativen Demokratie keine Konjunktur. Und mein Widerspruch ist ein bisschen einer in Klammern. Denn eigentlich, und das haben Sie eben selber sehr schön gesagt, haben wir ja vielleicht womöglich so viel Grundgesetz wie noch nie, wenn man sich anschaut, wie viele Themen wir momentan verhandeln, die alle die Verfassung als Bezugspunkt haben, mal als Ausgangs-, mal als sozusagen Perspektivpunkt, Schuldenbremse, Wahlrechtsreform, Klimaschutz, Parteiverbotsverfahren, wir haben vieles angerissen davon. Insofern würde ich sagen, es ist ganz schön en vogue, sich mit dem Grundgesetz zu beschäftigen, was man gut finden kann. Was wir aber immer noch nicht womöglich haben, ist eine gesellschaftliche Beschäftigung mit diesem feinen Text, die manche ja überführen würden in den Vorschlag, doch nun endlich am 23. Mai mal einen Feiertag einzurichten und sich zum Verfassungsfest sozusagen zu treffen. Das gab es hier in Bonn tatsächlich mal im Jahr 2009, das ist schon sehr lange her, wo viele tausende Menschen, ich würde sagen, wirklich gefeiert haben zusammen. Deshalb ist meine letzte Frage, und die soll auch ein bisschen einen positiven Ausgang dieses Gesprächs bilden, die: Was wünschen Sie denn dem Grundgesetz zum Geburtstag?
Also mit Konjunktur meinte ich nicht, dass wir nicht grundgesetzliche Themen besprechen, sondern dass der Geist der Liberalität, also die Kultur der Freiheit, dass die vielleicht keine Konjunktur hat und dass die Zweifel sogar an der Demokratie zunehmen. Die Mehrheit der Deutschen, das wissen Sie vermutlich besser als ich, steht zum Grundgesetz und zur Demokratie, aber die Mehrheit ist etwas schmaler geworden. Und das meine ich mit keine Konjunktur. Es gab ja die Formulierung von Dolf Sternberger zum Verfassungspatriotismus. Und in der Tat bin ich überzeugt davon, dass das uns gut tun würde. Den Verfassungstag und den Tag der Einheit, also den 23. Mai und den 3. Oktober zu feiern, fände ich gut. Ich fände es auch gut, wenn diejenigen, die zu Demonstrationen auf die Straße gehen für dieses Grundgesetz, für unsere Demokratie, dass sie die Fahne mitführen würden, die seit 1832 für die deutsche Demokratie steht. Die schwarz-rot-goldene Fahne. Die sehe ich nicht. Und wir können die doch nicht dem rechten Rand überlassen. Das kann doch nicht wahr sein. Der rechte Rand hat doch immer auf Schwarz-Weiß-Rot gesetzt. In allen möglichen Schattierungen. Oder nur auf Rot. Aber die Schwarz-Rot-Goldene Fahne, sie war in der Weimarer Republik so umstritten. Die SPD hatte ein Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, um zu sagen, mit diesen Farben stehen wir für die Demokratie. Warum sehe ich die nicht im öffentlichen Raum, wenn für dieses Grundgesetz demonstriert wird? Das ist die Fahne des Grundgesetzes. Das sind die Farben, die in der Paulskirchenversammlung schon die Paulskirche geschmückt haben. Das ist die wurde von den Radikalen von links und rechts in der Weimarer Republik als Judenfahne verunglimpft, mit Füßen getreten, buchstäblich mit Füßen getreten. Wir müssen dieses Symbol, das Grundgesetz, die Fahne und dieses offene, freiheitliche Deutschland, das müssen wir wirklich wollen und dafür müssen wir streiten. Und das sollten wir im öffentlichen Raum deutlich machen.
Also ich sehe schon, Herr Di Fabio, wir treffen uns dann demnächst zur Pro-Grundgesetz-Demo, was ich eine sehr schöne Idee finde. Vielleicht nicht am 23. Mai, denn Sie haben mir vor unserem Gespräch verraten, da sind Sie unterwegs und zwar auf wirklich demokratisch ganz besonderem Boden, nämlich am Hambacher Schloss. Aber vielleicht wann anders. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass wir heute in aller Ruhe mal so viele Gedanken über diesen feinen Verfassungstext austauschen durften. Danke, dass ich hier bei Ihnen und dass ich hier für die Konrad-Adenauer-Stiftung bei Ihnen zu Gast sein durfte und danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Das war Folge 93 von ErstStimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in 2 Wochen am 29. Mai. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.